Ja, herzlich willkommen zurück im Studio für unsere Miniserie zu Robotik und KI in der Landwirtschaft. Und heute spreche ich mit Wieland Brendel vom Max-Planck-Institut und noch spezieller für das Projekt Polybot. Hallo Wieland, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Paul, danke für die Einladung.
Wir kennen uns auch schon eine Weile und zwar bist du, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das war, 2021 oder schon 20?
Nee, 2022
erst, oder? Okay, 2022 ja. Bist du auf uns mit dem Hof Sonnenwald zugekommen und hast gesagt, hey, wir arbeiten da an einem ganz spannenden Projekt, habt ihr nicht Lust, ihr habt so vielseitige Agroforstsysteme als Praxispartner, so ein bisschen zu gucken, was ist denn ein sinnvoller Use Case, Anwendungsfall für unseren vierbeinigen Roboterhund, den wir gerade trainieren. Und ich fand das damals super spannend und der weitere Austausch mit euch war auch sehr spannend, so dass es mich letztendlich dazu gebracht hat, dass ich jetzt im Herbst auch einen Tag die Woche bei euch anfangen werde und so ein bisschen als landwirtschaftlicher Faktenchecker mit in eurem Team mitwirken genau. Werde. Ja, freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, nee, wir uns auch, genau. Das freuen wir uns sehr drauf.
Ja, umso mehr freue ich mich jetzt auf unser heutiges Gespräch und so ein bisschen als Einstieg, wer bist du eigentlich, wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt heute machst und was genau ist jetzt eigentlich Polybot? Viele Fragen
genau.
Auf einmal.
Viele Fragen auf einmal, genau. Das, mal gucken, wie wir das sortieren. Genau, also ich bin... ich komme aus der KI-Forschung, aus der Machine Learning-Forschung. Das heißt, ich habe ursprünglich mal Physik studiert, habe dann theoretische Neurowissenschaften gemacht, bin dann Machine Learning gelandet, habe da jetzt meine eigene Gruppe am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme und am Alice-Institut hier in Tübingen. Und ich habe eine Kerngruppe, die beschäftigt sich so mit ganz grundlegenden Themen von Machine Learning. Ist hier jetzt nicht so interessant. Und es war aber so, das war so 2021, da hat man schon ein bisschen gesehen, wo KI sich hin entwickelt und so weiter. Und irgendwie so für den, ich habe mich schon lange, ich glaube, also wir sind ja so eine Generation, die sich um Nachhaltigkeit und Biodiversität und so Umwelt irgendwie mehr Gedanken macht und oder Gedanken machen muss, ja. Und KI ist, also wir sagen das immer so ein bisschen lax, KI ist so eine Schlüsseltechnologie, wie wir vielleicht manche Probleme lösen können, die wir uns eingebrockt haben. Und ist schon so ein Bedürfnis, sich zu fragen, naja, aber was können wir denn jetzt mal ganz konkret mit KI tun? Ja, wo haben wir denn vielleicht wirklich einen Hebel? Und das war irgendwie so vielleicht so ein bisschen so ein Aha-Moment. Also ich komme ja gar nicht aus der Landwirtschaft oder so, aber ich hatte halt so über Permakulturen und so alternative Anbausysteme so ein bisschen als Laie halt Dinge gehört und gesehen. Und das hörte sich ja erstmal irgendwie super spannend an. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, wenn das alles so toll ist, warum machen wir das eigentlich nicht? Und naja, dann kommt man ganz schnell dahin, dass man, ja gut, okay, unsere Landwirtschaftsmaschinen funktionieren halt in solchen Systemen einfach nicht. Und dann, wenn man dann halt aus der KI und Robotik kommt, dann denkt man sich so, naja, gut, okay, aber das ist ja vielleicht, also vielleicht geht es ja bald, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich setze mal ganz platt, ich habe einen Roboter, so einen humanoiden Roboter, der so wie ein Mensch irgendwie so Arbeiten verrichten kann, dann kann ich ja plötzlich auch so nachhaltige Anbauprinzipien vielleicht viel einfacher plötzlich automatisieren und damit günstiger machen und dann, so, das ist das Problem, ist so ein bisschen humanoide Roboter, also wir sind ja noch 2021, die gab es zu dem Zeitpunkt, also Boston Dynamics hatte so ein bisschen was, aber nichts, was kommerziell verfügbar war, das fängt jetzt gerade so an, aber was damals verfügbar war, waren so vierbeinige Roboter, das hatte Boston Dynamics angefangen, jetzt gibt es einige asiatische Firmen. Und das ist schon extrem erstaunlich. Also das sind Roboter, die sind wirklich, die können wie Hunde über unebenes Gelände flitzen, sich aufrappeln. Ja, also es ist wahnsinnig erstaunlich. Und wir haben dann eins und eins zusammengezählt, würde ich sagen, und war so ein bisschen, ja gut, okay, aber warum, also dann, wenn ich so eine Flotte von so kleinen Laufrobotern habe, da packe ich jetzt einen Arm oben drauf, dann könnten die doch eigentlich ganz, also diese solchen nachhaltigen Anbausysteme plötzlich automatisieren und damit hoffentlich skalierbar machen. Und das war so ein bisschen so der Ursprungsgedanke. Und dann habe ich das einem Doktoranden von mir gepitcht damals und habe gesagt, der war so kurz vorm Abschluss, habe gesagt, guck mal hier, ja, gehst du nicht zu Apple, wir machen jetzt so ein Ding. Ja. Und das war für mich so ein bisschen so der erste Lackmustest. Der kam natürlich auch nicht aus dem Fach, ist ja ganz klar. Also auch erstmal sehr naiv rangegangen, so wie ich auch. Ja. Und dann Ja, und dann hat der, das war eine ganz spannende Erfahrung, weil der kam dann so, der ist sehr gewissenhaft, und er kam so ein paar Wochen später, kam er auf mich zu und meinte, guck mal hier, Wieland, ich habe mir das mal überlegt und ich habe zu viel recherchiert und nachgelesen und so und hatte dann so einen riesen Entscheidungsbaum und Matrix gebaut und hat gesagt, also ich habe jetzt versucht, diese Projektidee unter jedem Winkel irgendwie abzuschießen, warum das keinen Sinn macht. Und ich finde aber kein Argument dagegen, warum das keinen Sinn macht. Also es scheint doch irgendwie eine ganz interessante Idee zu sein. Er ist dann leider trotzdem zu Apple gegangen, ja. aber es war so der erste Lackmustest, wo ich dachte, okay, also ganz, vielleicht ist die Idee nicht ganz so blöd. Und dann, waren wir mit einem Permakultur-Designer in der Nähe von Frankfurt in Kontakt und hatten mit dem das auch mal besprochen und so, die Idee. Und er fand das irgendwie auch ganz spannend. Also auf jemand, der irgendwie aus der Domäne kam, fand das zumindest auch keine total blöde Idee. Und dann hatte der Claudio Michaelis, das war so auch ein PhD-Student, den ich kannte, der dann fertig wurde, der hat gesagt, das findet er mega gut, dass er Nachhaltigkeit, sowas müssen wir machen, Robotik, das kam so viel zusammen, ja, was ihn bewegt hat. Und dann kam noch jemand anders und der Clemens kam dann noch mit dazu. Und dann haben wir Anfang 22 ging das Projekt dann letztlich los. Dann haben wir einen Roboter bekommen. Und ich glaube, das war dann so die Zeit, wo wir dann auch, wo wir so ein bisschen rumgeguckt haben, wer ist denn so im Agroforst, Permakultur, alternative Landwirtschaftsmethoden, wer ist denn im Raum Baden-Württemberg eigentlich genauso unterwegs, sage ich jetzt mal. Und da sind wir dann halt also sehr schnell dann auf euch gestoßen, ja. Und dann hatten wir mit euch geredet und sehr viel wieder gelernt und zum Glück aber auch kein Argument gefunden, warum es keinen Sinn macht, ja. Und seitdem läuft das Projekt. Wir haben das jetzt ja deutlich noch aufgebaut, auch als Team ist deutlich aufgestockt und das ist natürlich reden wir sicherlich noch drüber, ist technisch natürlich ein sehr komplexes Problem. Aber so ist das dieses Polybot-Projekt letztlich entstanden.
Auch irgendwie cool, dass du sagst sozusagen, ich will nicht einfach nur so grundsätzlich am Problem des Machine Learnings arbeiten, ganz theoretisch, sondern will irgendwie auch dir so einem richtigen Praxistest unterziehen. Und die Landwirtschaft ist natürlich eine große Herausforderung, die du dir jetzt ausgesucht hast. Ich glaube, es gibt wenig Bereiche, in denen es so viele Technikentwickler gibt. Genau. Aber ich glaube, die Technik, die wir entwickeln, die shaped ja letztendlich auch das Anbausystem. Also, und das hat mich letztendlich damals auch so ein bisschen also gecatcht. Ich gedacht habe, okay, bisher die Anbausysteme, in denen wir jetzt drinne stecken und die irgendwie auch ihre Berechtigung haben, aber eben auch einhergehen mit vielen Herausforderungen, vor denen wir halt stehen. Also eben Verlust von Bodenfruchtbarkeit, weniger Biodiversität und so. Das hängt ganz eng damit zusammen, wie wir halt Landmaschinen entwickelt haben. Das hat der Sven in der letzten Folge auch schon angesprochen, ne? Das ging halt tendenziell darum, spezialisierte, schlagkräftige Maschinen in die Fläche zu bringen und dann mussten die Anbausysteme sich halt dem anpassen, ne? Und wenn wir da jetzt anders rangehen, sagen, wir wollen komplexe Systeme und was ist denn da für eine passende Technik, ne? Dann kann man plötzlich ganz andere Systeme wieder denken. Ja, und das hat mich eigentlich damals auch gecatcht, würde ich sagen. Ja. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, die müssen sich auch erstmal beweisen. Ne? Weil also man kann natürlich so kleinskaliert super komplexe Systeme machen. Ich habe jetzt ja auch gerade, bin jetzt ja nicht mehr auf dem Hof und bei uns im Garten, habe ich so nach Market Garden Prinzip Sachen angelegt, ne? Und jetzt wuchert der Kürbis aber irgendwie überall durch den Mais durch, sodass ich da wirklich auf Zehenspitzen durchlaufen kann nur noch. Ne? Und das könnte jetzt ein fahrbarer Roboter schon gar nicht mehr machen, sich dort bewegen. Aber vielleicht so ein Hund könnte das vielleicht sogar noch. Ja, ja, mich interessiert noch mal so ein bisschen grundlegend, wie bist du überhaupt, gab es so ein Schlüsselerlebnis, wie du zum Thema KI gekommen bist? Du hast gesagt, du hast erstmal Physik studiert und dann kam irgendwie.
Ja, das war so eine Entwicklung im Endeffekt. Also die, ich war ursprünglich total auf Physik fokussiert, so Teilchentheorien etc. Habe dann aber gemerkt, so im Studium, ja, es ist ein cooler Bereich, aber es ist auch so ein bisschen tot. Ja, und so die ganz großen Fragestellungen sind irgendwie seit mehreren Jahrzehnten abgegrast. Und dann war das so ein bisschen es hat tatsächlich auch eine gewisse Zeit gedauert, bis ich mich dann so ein bisschen neu orientiert habe. Was ist so für ein bisschen so für mich, was ist eigentlich die wichtige Fragestellung, von der ich glaube, dass es sich lohnt, ein Leben lang dran zu arbeiten? Und das war an dem Punkt, wir reden jetzt über 2010, die große Fragestellung für mich war letztlich, was ist eigentlich Intelligenz? Das schien mir so der, also menschliche Intelligenz war so irgendwie so das Riesen und ist auch immer noch ein riesiges Fragezeichen. Ja, also warum können wir eigentlich, was wir können und was heißt das eigentlich und wie kommt man dahin? Und genau, also als vielleicht so das größte Fragezeichen menschlichen Wissens in dem Sinne. Und das hat mich gecatcht, diese Fragestellung. Und dann bin ich halt in Neurowissenschaften gegangen, weil da studiert man ja das Gehirn. Also eher in die theoretischen Neurowissenschaften, weil ich immer Theoretiker war. Ich war jetzt nie der die Experimente im Wet Lab gemacht hat. Und genau, dann halt 2014, dann für meinen Postdoc bin ich hier nach Tübingen gekommen, in eine Gruppe, die sowohl Neurowissenschaften als auch maschinelles Lernen / KI macht. Und das war so genau die Zeit, als diese KI-Welle durch Deutschland gerollt ist. Also es war so 2012 fing das ja an, vor allen Dingen in den USA, so mit diesen tiefen neuronalen Netzwerken, wo man so das erste Mal so wichtige Benchmarks gewonnen. Und dann hat es noch so 1,5 Jahre gedauert, bis dann wirklich auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern letztlich viele Gruppen realisiert haben, okay, hier jetzt gibt's irgendwie so eine Phasenverschiebung, ja. Und genau, und das war in der Zeit bin ich reingekommen. Genau zur
richtigen Zeit reingekommen, sozusagen.
Ja, genau, weil wie das immer so häufig ist, genau. Und das passte natürlich auch zu meiner Fragestellung. Ich meine, im Endeffekt Intelligenz, also die Netzwerke sind ja auch intelligent. Vielleicht ein bisschen anders als Menschen, aber sie können sehr komplexe kognitive Aufgaben lösen, ja, die bisher halt Menschen vorbehalten waren. Und in dem Fall sind sie halt ein schönes Testbett sozusagen, um. Weil da weiß ich ja grundsätzlich alles. Ich kann das auf meinem PC sozusagen simulieren. Ich kann alles sehen, was in diesem Netzwerk passiert. Und dann kann ich sagen, ja gut, jetzt versteh mal, was da passiert. Und dann merkt man, oh, ist gar nicht so einfach. Ja. Mhm. Und das heißt, habe ich dann gesagt, okay, also Neurowissenschaften, weil das natürlich das Gehirn ist noch 10-mal komplexer als jedes neuronale, also als jedes künstliche Netzwerk. Ich kann auch im menschlichen Gehirn auch immer nur einen sehr kleinen Teil überhaupt sehen. Ich kann nur sehr limitiert Experimente machen. Das heißt, ich bin dann von dem Bereich weg und bin dann in reine künstliche Intelligenz gegangen, weil man diese Netzwerke grundsätzlich viel besser und einfacher verstehen sollte. Und dann fällt einem auf, dass man die leider auch nicht versteht. Aber genau, und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Und genau, ich bin seit 2014 letztlich in diesem Bereich unterwegs. Es geht immer, also ich bin auf Sehen spezialisiert. Also ich beschäftige mich vor allen Dingen, wie diese Netzwerke eigentlich ihre Umgebung wahrnehmen. Und versuche so ein bisschen letztlich Maschinen so ein bisschen so menschenähnliches Sehen beizubringen. Ja, weil das machen die leider nicht. Also die Art und Weise, wie sie Aufgaben, auch visuelle Aufgaben lösen, ist noch sehr unterschiedlich zu Menschen. Also so ChatGPT zum Beispiel kann selbst relativ einfache visuelle Aufgaben nicht lösen. Also wenn du denen zwei Ringe zeigst, die entweder miteinander verschränkt sind oder auseinandergezogen sind, dann kann das ChatGPT häufig nicht lösen. Der weiß, weil er das sozusagen nicht erkennt. Der erkennt zwar vielleicht, ob da ein Pferd irgendwo ist, das schon, aber irgendwie so relativ simple geometrische Konzepte zum Beispiel kann ChatGPT nicht lösen. Ja, und da ist schon noch ein ganz schöner Gap letztlich, wie diese Modelle ihre visuellen Inputs wahrnehmen. Ja,
genau, und das ist natürlich, ist natürlich absolut essentiell, wenn es um Navigation im Raum geht und auch, denke ich, um Erkennung von, also als Landwirt ist man ja ganz viel draußen unterwegs und durch ein, wenn man sozusagen ein geschultes Auge hat, kann man ganz viel darüber erkennen, was jetzt eigentlich mit den Pflanzen gerade los ist und so. Meinst du, da gibt es großes Potenzial, auch jetzt sozusagen von deiner Grundlagenforschungsseite her, für die Entwicklung von Robotik oder maschinellem Lernen?
Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so ein Ja und Nein. Also es gibt gewisse Anwendungsfragen. Da ist sozusagen, also weil meine Forschung geht es auch sehr, also letztlich, meine Grundlagenforschung dreht sich letztlich auch, also eine so ganz grundlegende Fragestellung ist, oder ein ganz grundlegender Gap ist, dass letztlich maschinelle Sehsysteme sehr, sehr viele Daten benötigen, um irgendeine Aufgabe zu lernen. Viel mehr als ein Mensch letztlich benötigt. Mhm. Behaupte zumindest ich, es gibt ein paar Leute im Feld, die das anders sehen, aber egal, ja, kann man da diskutieren. Aber da gibt es schon eine Verknüpfung natürlich mit vielen Anwendungsprojekten. Wenn ich halt irgendwie Millionen an Datenpunkten brauche, dann gibt es viele Probleme, für die es diese Daten schlicht und ergreifend nicht gibt oder für die es extrem schwer ist, diese Daten überhaupt zu sammeln. Und es wäre natürlich viel einfacher, wenn ich sozusagen, ich sag mal, drei Beispiele von einem Pflanzen oder von befallenen Pflanzen sozusagen zeige und dann hat das System verstanden, okay, jetzt weiß ich, worauf ich achten muss, ja, oder ich sogar beschreiben kann nach dem Motto, guck mal hier, hier ist ein Foto von irgendwie, da sind so irgendwie, siehst du die Läuse drauf, wenn du genauer hinguckst und so, und das ist immer so, so grob sieht das so aus und manchmal ist weniger. Und dann, also Mensch, für einen Mensch würde das ausreichen. Dann sehe ich noch zwei Beispiele und danach habe ich verstanden, okay, so sieht dieser Krankheitsbefall aus und darauf muss ich achten. Das funktioniert jetzt bei häufig, für manche Dinge funktioniert es mit dem heutigen System, für viele Probleme, also jetzt Krankheitsbefall, das ist wahrscheinlich so, also wenn es speziellere Krankheiten ist, da haben die Systeme einfach noch nicht genug Daten gesehen und dann dauert es im Zweifel schon recht lange, bis sozusagen sie das erkennen. Das ist so ein Thema. Ein anderes Thema, was uns bewegt, auch im visuellen Bereich, ist letztlich Robustheit. Also es ist ja, also man, dieses System soll ja möglichst die ganze Zeit gut funktionieren. Also es ist natürlich beim autonomen Fahren zum Beispiel, es ist ganz essentiell. Also da reicht mir eine 99% Genauigkeit nicht aus, ja, sondern es muss 99,99999% korrekt sein, ja. Und das ist für Machine Learning Systeme ein Riesenproblem, weil die sind so 99% ganz gut, aber danach, dann machen die halt trotzdem immer mal wieder, machen die Quatsch. Und man weiß nicht so ganz genau, warum, passiert einfach, ja. Und das ist für viele, gerade sicherheitskritische Anwendungen, ist es ein großes Problem und führt auch dazu, dass die Systeme schlicht nicht eingesetzt werden können oder warum wir auch noch nicht, immer noch nicht autonomes Fahren auf den Straßen kriegen. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass für das Landwirtschaftsprojekt das nicht ganz so sicherheitskritisch ist, weil wir ja auf privatem Gelände sind, was einen gewissen Arbeitsschutz auch sozusagen hat, wo es jetzt auch wenig irgendwie Zivilisten einfach rumlaufen, die keine Ahnung haben da von diesem System. Und wo es jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn mal eine Erdbeere übersehen wird oder irgendwie mal irgendwo mal eine Pflanze mal zertreten wird, im schlimmsten Fall. Das ist ja nicht so kritisch. Ja, und damit reicht, sind wir eher wieder in einem Bereich, wo Machine Learning tendenziell recht gut funktioniert, außer dass wir natürlich in einer Realumgebung plötzlich arbeiten müssen, wo ich mit einer realen Umwelt und einer sehr komplexen Umwelt interagieren muss. Und da tun sich die Systeme heute noch sehr, sehr schwer. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einem System, also normalerweise werden so diese großen Foundation-Modelle, so ChatGPT, die werden ja auf riesigen Trainingsdaten, also Milliarden an Bildern und Texten und so weiter trainiert, ja. Das kann ich mir halt einfach aus dem Internet ziehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einem Roboter beibringen möchte, Unkraut zu jäten, das hat er ja noch nie gesehen, sozusagen. Das System kennt das. Also, wo soll ich das jäten?
Ich kann mir ja schon Bilder aus dem Internet auch ziehen von den Pflanzen.
Aber die zeigt die Bewegung jetzt wiederum nicht. Jetzt könnte ich vielleicht mir noch irgendwelche Videos holen. Aber ich habe das mal probiert, mal für ein paar Sachen mir mal Videos zu gewissen Arbeitsschritten der Landwirtschaft auf YouTube zu. Ist gar nicht so einfach. Also ja, man findet man mal was, aber da muss man schon irgendwie genau den richtigen Ausschnitt im Video finden, wo das mal irgendwie
gezeigt wird. Sehr spezifische Aufgaben, die dann wirklich schwer sind, mit Daten zu trainieren, ne?
Genau, und das heißt, ich muss jetzt hingehen, ich muss den Roboter jetzt, also so machen wir das als auch tatsächlich gerade, wir nehmen den dann mit aufs Feld in den Market Garden oder so und dann führen wir diese Bewegung letztlich durch. Also wir steuern dann den Roboter manuell, zeigen dem, guck mal hier, so musst du hier durchjäten und das machen wir so eine halbe Stunde, Stunde oder was und dann nehmen wir die Daten, hauen die auf unser Cluster, trainieren das und dann kommt eine sogenannte Policy, also sozusagen die KI sozusagen, die dann sagt, zurück auf den Roboter und danach können wir den loslaufen lassen und dann macht er grundsätzlich diese Bewegung.
Aber das sind ja jetzt trotzdem noch, die Daten sind ja relativ wenig. Also, erzeugt die dann neue Daten sozusagen künstlich.
Das ist noch gar nicht, da entwickelt sich gerade ganz, ganz viel, aber deswegen ist dieser Bereich ist jetzt noch nicht so weit wie sozusagen diese ganzen Foundation Model wie ChatGPT, weil wir plötzlich in einem Bereich sind, wo wir wenig Daten zur Verfügung haben. Und jetzt kann man natürlich versuchen, die künstlich aufzublähen, was nicht so einfach ist, weil das sind Videodaten, das mit dem Lernalgorithmen, da muss man sehr genau hingucken, was da geht und was nicht. Und und das fängt jetzt gerade, also da gibt es sehr, sehr viel Arbeit, weil das natürlich ein Riesenfeld ist. Also jeder, der in Robotik arbeitet und irgendwie, ob das jetzt nun Pflegeroboter sehen, ob das in der Landwirtschaft ist oder sonst wo oder in der Fabrik, jeder, der solche Roboter baut, hat genau dieses Problem. Also letztlich dieser Übergang von Machine Learning in der echten Welt mittels Robotik, das ist so genau, da passiert gerade extrem viel, aber es ist auch noch nicht an dem Punkt, wo man so ein GPT-4 hat, wo man einfach nur alles reinschmeißt und dann funktioniert das, sondern man ist eher, man muss noch viel mehr selber arbeiten und gucken, wie funktioniert das und wie kriege ich das hin und wie kann ich einen kleinen Datensatz an Demonstrationen nehmen, aber so augmentieren oder sozusagen vergrößern den Datensatz, sodass es auch dann robust auf neuen Feldern unter anderen Wetterbedingungen und so weiter funktioniert. Mhm. Und da ist sozusagen, wo jetzt ganz viel Arbeit von uns auch reingeht, was ein Stück weit Anhänge hat an unsere Grundlagenforschung. Aber das sind schon, das sind sehr viele unterschiedliche Themen, die da eine Rolle mitspielen. Ja. Mhm.
Okay, ja. Also sind wir schon ziemlich eingestiegen so in die Tiefen des aktuellen Entwicklungsstandes. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen rauszoomen, weil vielleicht ist noch gar nicht für alle so ganz ersichtlich, was würde das denn jetzt bringen, so einen Roboterhund bei sich zu haben, so einen Polybot. Also vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Was ist denn der Mehrwert oder für wen könnte das denn in Zukunft interessant sein?
Ja, super, genau, ja, danke, das habe ich irgendwie noch gar nicht so richtig erläutert. Letztlich die Idee, sage ich mal, von dem, oder was sozusagen, was soll hinten mal rauskommen? Ich skizziere jetzt mal so ein bisschen den Endstatus, ja. Der Endstatus ist idealerweise ein Roboter, sagen wir mal, das ist ein Laufroboter, kann auch ein humanoider Roboter sein, völlig egal, der ganz viele verschiedene Tätigkeiten von der Aussaat über Bewässerung, Unkrautjäten, Ernte und so weiter übernehmen kann für ganz verschiedene Pflanzen. Also ein Roboter, der, also man hat ja heute ist Landwirtschaftsmaschinerie so tendenziell sehr große Maschinen, die sehr spezialisiert sind auf einen Task. Und das ist sozusagen so genau das gegengesetzliche Konzept. Es ist eine kleine Maschine, die aber ganz viele verschiedene Aufgaben übernehmen kann. So, das ist sozusagen so komplett diametral sozusagen gegensätzlich was an Landwirtschaftsmaschinerie. Und das ist halt ein Riesen-Challenge, weil dafür muss halt der Roboter, muss er autonom laufen. Eine große Maschine kann ich einen Menschen draufsetzen, klar. Deswegen ist ja eine große Maschine, kann ganz viele Hektar pro Stunde machen. Ja. So eine Maschine, weil sie halt klein ist und relativ wenig pro Stunde schafft, muss sie autonom laufen. Da kann keine Person dahinter stehen, den steuern. Es muss autonom funktionieren.
Aber das und funktioniert für doch eigentlich schon, das funktioniert doch schon von der Stange, oder? Also Boston Dynamics hat ja eigentlich einen schon diesen Spot so trainiert, dass er sich weitestgehend autonom bewegen kann? Oder funktioniert es draußen in der Natur eben noch nicht so zuverlässig?
Also genau, ja und nein. Also es kommt drauf, also letztlich, was wir bekommen von einem Hersteller ist, genau, also wir kriegen letztlich so einen Roboterhund mit 4 Beinen und dem können wir sagen, lauf bitte 5 Meter nach vorne und 2 Meter nach links. Und dann macht er das. Und das ist auch völlig egal eigentlich, was für ein Untergrund ist. Der kann auch über Treppen laufen. Das ist kein Problem. Muss ich den nicht beibringen. Das kann er alles schon. Der Teil, das ist super gut, weil diese ganze, ich sag mal jetzt, wir nennen das Low-Level-Control, also diese ganzen kleinen Bewegungen und sozusagen, wie kann ich mich über so ein Feld bewegen und wie komme ich von A nach B,
Erkennt auch, wenn da eine Schubkarre im Weg liegt, oder?
Und der erkennt auch, der erkennt auch letztlich, wenn da Schubkarre im Weg steht,
der dann ist auch nicht gegen die Bäume gelaufen in unserem Aquaforce.
Der läuft doch nicht gegen Bäume, genau, der kann auch Menschen in seiner Umgebung erkennen und läuft dann nicht in die Reihen und so weiter, genau. Soweit alles gut, genau, das bringt er letztlich mit. Das kriegen wir von der Stange sozusagen mitgeliefert. Den Teil müssen wir nicht mehr machen. Wir müssen alles sozusagen da oben drüber machen. Also wenn es letztlich darum geht, zum Beispiel zu navigieren, also letztlich einfach nur auf einem Bauernhof zu navigieren, das muss man ihm beibringen. Das muss sozusagen, da haben wir dann irgendwie eine Repräsentation von der Farm und wissen, wo darf ich langlaufen, wo darf ich nicht langlaufen und dann kann ich da irgendwie planen. Das ist das eine. Und dann natürlich die Tätigkeiten selber. Also wie muss er denn jetzt Unkraut jäten? Woher bekommt er sein Werkzeug? Wie muss er das Werkzeug einsetzen? Was muss er denn weeden? Wie tief muss er in die Erde reingehen? Soll er nur dazwischen sozusagen zwischen den Reihen machen oder auch in der Reihe Unkraut jäten und so weiter und so fort? Und für welche Pflanze ist es so? Für welche Pflanze ist es so? Mhm. Bei der Ernte, wie muss ich es abschneiden? Welches Werkzeug benutze ich für Tomaten? Welches für Erdbeeren und so weiter? Das sind alles, also diese gesamte Intelligenz, was er dann macht und wie er es macht für diese ganzen Aufgaben, das müssen wir ihm alles beibringen. Das kommt von Boston Dynamics nicht mit. Boston Dynamics macht nur so diese Grundfähigkeit, wie komme ich von A nach B? Das ist alles mit dabei, den Rest müssen wir selber machen.
Also das Ganze, was eigentlich einen erfahrenen Landwirt oder eine erfahrene Landwirtin ausmacht, also dieses Know-how muss er eigentlich sozusagen mitbekommen und dann eben noch lernen, wie setzt er das wirklich auch praktisch um. Ne? Also letztendlich praktische Erfahrung. Letztendlich geht es ja darum, einen guten landwirtschaftlichen Angestellten zu entwickeln, sozusagen in gewisser Weise, der halt dann ein Roboterhund ist und eben nicht einen Erntehelfer, so kann man's, die immer schwieriger zu bekommen sind.
Ne? Genau. Also das ist ein Weg, genau so wie du sagst. Also es ist sozusagen ein Helfer auf meinem Hof, der mir bei verschiedensten Tätigkeiten hilft, für die ich sonst vielleicht Saisonarbeitskräfte bräuchte oder für die ich sozusagen gerade nicht genug Arbeitskraft habe oder auch Aufgaben. Also wir hören das auch ganz oft von Landwirten, die sagen, das sind, also zum Beispiel aus dem Weinbau war mal so schön, sie hatten das dann die Arschloch-Tasks genannt. Also Aufgaben, die einfach keiner machen möchte, weil sie einfach unheimlich mühsam sind, weil sie unheimlich auf die Knochen gehen, die man eigentlich niemandem zumuten möchte. Mhm. Und auch solche Aufgaben zum Beispiel kann man über solche Systeme natürlich übernehmen, ja, oder übernehmen lassen. Das ist sozusagen so die Idee und das. Genau, das ist sozusagen, so muss man sich es grob vorstellen, ja, so ein Landwirtschaftshelfer sozusagen, der ganz verschiedene Aufgaben auf dem Hof übernehmen kann, die man,
Okay, das heißt aber letztendlich, wenn man das sozusagen weiterdenkt, kann ja das System nur dann wirtschaftlich komplexer werden, also wirtschaftlich gerechtfertigt komplexer werden, wenn er das Ganze effizienter als jetzt aktuell einen Mensch machen kann. Ja, also wenn ich jetzt, ich habe ja schon jetzt auch Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und es gibt ja relativ wenig Höfe, die mit Erntehelfern zusammen sehr komplexe Systeme bewirtschaften. Ne? Ja. Das heißt, wenn der da nicht effizienter wird als jetzt aktuell, gut klar, wir haben noch zusätzlich das Problem, es gibt immer weniger Menschen, die diese Jobs machen wollen, die kommen von immer weiter aus dem Osten und wenn Corona ist, dann kommen sie nicht mehr und wird immer schwieriger. Ne? Deswegen hören gerade auch viele arbeitsintensive Dauerkulturbetriebe, denen geht es echt schwer, also die haben schwierige Zeiten. Ne? Aber größere Komplexität lohnt sich ja wirklich nur dann, wenn er das besser macht eigentlich als Menschen, oder?
Also ich glaube, man muss das Wort besser qualifizieren. Ja. Also im Endeffekt muss ich die Tätigkeit natürlich am Ende günstiger ausführen können, sage ich mal, als eine menschliche Arbeitskraft. Ansonsten sozusagen wird es schwierig. Ja? Ja. Das heißt, der muss nicht unbedingt schneller sein. Ja? Der kann einfach günstiger sein pro Stunde und dann darf er auch langsamer sein. Der hat natürlich.
Bestimmt, ja,
das klar. Heißt, und der Vorteil von, also sozusagen solche Systeme haben eine sehr interessante Wirtschaftlichkeit, sage ich jetzt mal, Perspektive. Also im Sinne von, zum einen, wir bauen die Hardware ja nicht selber. Wir benutzen Systeme, die es von der Stange halt zu kaufen gibt. Die werden heute noch in relativ geringen Stückzahlen hergestellt. Deswegen sind die noch relativ teuer. Ja?
Das war so, kann man sich so ein bisschen Daumen über den Daumen gepeilten Preis nennen.
Also es gibt, also die größeren Roboter, auf die wir jetzt auch gerade setzen, die wären so im Bereich von 80.000 Euro gerade. Das ist eindeutig, also es ist völlig klar, dass es zu teuer ist. Ja, also das würde sich nicht rechnen. Man muss sich vor Augen halten.
Aber wenn ich jetzt 80.000 Euro übrig hätte, könnte ich mir den schon einfach kaufen.
Ja, dann könnte man sich, könnte man sich kaufen. Ja. Ich glaube, der springende Punkt ist an der Stelle, warum wir auch darauf setzen. Also man muss sich die so ein bisschen vorstellen, das ist so ein bisschen das ist so die Avantgarde, die es jetzt gerade gibt. Das sind so die ersten Systeme, die funktionieren. Davon wären pro Jahr vielleicht ein paar hundert Stück hergestellt. Ja. Das heißt, es ist so ein bisschen so der Tesla Roadster, nenne ich das jetzt mal. Ja, sehr teuer, ja, neue Technologie, sehr teuer.
Die Entwicklungskosten müssen erstmal refinanziert werden.
Die Entwicklungskosten müssen mal refinanziert werden. Das ist Handarbeit letztlich. Ja. Das sind keine großen. Ja.
Die werden werden nicht in Serie produziert, so richtig.
Genau, die werden nicht in Serie. Genau. Das Ding ist, wenn man sich jetzt allerdings mal nur die Hardware anguckt, also was ist teuer an dem, was da drin verbaut ist, dann merkt man ganz schnell, also ungefähr 70% der Kosten stecken in den Elektromotoren. Also haben die drei Freiheitsgrade, dafür drei Elektromotoren. Das sind Elektromotoren, die sind so ähnlich in Drohnen auch drinne, die sind noch mal ein bisschen stärker gekapselt etc., aber das sind so ähnliche Motoren. Und das sind 70% der Kosten. Und wir nennen das Bill of Materials, also das, was sozusagen jetzt einfach nur letztlich die Hardware kostet, auch wenn man dann Sensoren, GPU, Body und so weiter mit reinnimmt, dann kommt man so heute, würde ich sagen, für die Roboter, die wir einsetzen, auf eine Größenordnung von 12.000 bis 15.000 Euro an Materialkosten maximal. Das ist schon eher hochgegriffen. Und genau, und wenn man sich jetzt aber vorstellt, man würde diese Komponenten, die da verbaut sind, in Serie herstellen, also in deutlich größeren Stückzahlen, solche Elektromotoren kann man grundsätzlich recht günstig herstellen. Die sind ja nicht grundsätzlich teuer. Ja? Das heißt, es ist, glaube ich, ziemlich realistisch, dass man in Großserienproduktion letztlich Hardwarepreise von deutlich unter 10.000 Euro hat. Und dann kommen natürlich nochmal Margen etc. obendrauf. Also es ist, ich würde sagen, realistisch, dass man im Bereich Preisbereich von 15.000 Euro möglicherweise sogar noch ein gutes Stück drunter kommt. Mhm. Ja, also zum Beispiel hat Unitree vor wenigen Monaten, es ist einer von den Herstellern, die jetzt aus dem asiatischen Raum kommen, die haben einen humanoiden Roboter für 16.000 Euro letztlich hergestellt und verkaufen den dafür. Okay. Und der ist von der Hardware her eigentlich genauso komplex wie der 80.000 Euro Roboter. Ja, also das ist die Hardware, unterscheidet sich jetzt nicht großartig. Wie sich genau die Preispunkte da zusammensetzen, kann ich nicht sagen. Aber genau. Also von der Seite her, ich glaube, da ist die können in Großserie hergestellt sehr günstig sein und dann rechnen die sich auch. Und die haben natürlich auch relativ geringe Betriebskosten in dem Fall, in dem Sinne. Ja, der Stromverbrauch von denen ist jetzt nicht wahnsinnig hoch. Und genau. Und die Robustheit ist noch zu testen, würde ich sagen. Ja, das werden wir mal sehen.
Okay, das heißt, und in wie vielen Jahren sind wir da, dass die für eben, sagen wir jetzt mal, um die 10.000 Euro gekauft werden können?
Ich glaube, der Punkt ist, wenn wir, sagen wir es mal so, wenn wir erfolgreich, also ich glaube, der Punkt ist, diese Roboter, die suchen noch ein bisschen ihren Anwendungsfall. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, also diese Hundroboter, die wären, da gibt es relativ wenig, also die wurden
Im Bau, die werden, Gefahrenstoffsicherung und so, oder?
Ja, genau, die werden auch, die Polizei nutzt die teilweise, um zum Beispiel in Gefahrensituationen irgendwie reinzugehen, ja, oder sozusagen vorzugucken in irgendwelchen Gebäude, wie es da aussieht, oder eingebrochene Höhlen oder ähnliches so, da werden die eingesetzt. Die werden auch mal, die wurden, ich glaube, die Bahn hat mal einen Hund eingesetzt zur Überwachung von ihrem Bahngelände gegen Graffiti-Sprayer und so, so solche Sachen, ja. Also da gibt es schon solche Anwendungsfälle, gibt aber noch, es gibt noch nicht so diesen Killer-Anwendungsfall, wo plötzlich jedes Jahr 10.000 Roboter geordert werden.
Als Haushaltshilfe? So ein,
bitte?
Als Haushaltshilfe?
Ja, aber da, aber genau.
Da gibt es rechtliche Einschränkungen, meinst du, weil das dann halt wieder diese 99%
Sicher genau, da wird es schon wieder haarig. Ist einem
Baby
weil,
begegnet, oder?
Exakt, genau. Weil ein Haushalt kannst du dir nicht erlauben, also 99% die Spülmaschine richtig ausräumen und in 1% lässt du die Teller fallen, ist blöd. Ja, dann muss schon deutlich
oder halt viele natürlich Reklamationen und naja. Okay.
Exakt, also das, also Haushaltsrobotik halte ich tatsächlich, da gehen ja relativ viele jetzt rein. Aber das halte ich auch für einen ganz schön harten Case, weil da musst du sehr gut sein, ja. Genau, deswegen, es braucht so ein, ich glaube, so ein Anwendungsfall wie zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt im Landwirtschaftsbereich so ein Ding durchschlägt und wir sagen, wenn wir jetzt zu Unitree gehen würden und sagen würden, guck mal, wir würden euch 10.000 von den Dingern abkaufen, ja, dann, ich glaube, dann reden wir über ganz andere Preise. Ja. Aber da muss man erstmal hinkommen, ja. Das ist so, also es kommt letztlich darauf an, wie schnell geht die Kurve an produzierten Robotern nach oben. Das kann auch sein, dass es jetzt, also China zum Beispiel setzt ja sehr stark auf humanoide Roboter. Das kann sein, dass die mehr Anwendungsfälle haben, zum Beispiel auch in der Pflege, zum Beispiel auch in der Fabrik, ja, dass die an Stückzahlen viel schneller sozusagen hochskalieren können und dadurch günstiger werden. Vielleicht setzt man also in 2-3 Jahren statt auf diese Hunderoboter auch in einem Landwirtschaftsbereich zum Beispiel dann auf humanoide Roboter, weil die einfach dann in Stück Boden, Stückzahlen hergestellt sehr günstig sind. Glaube, das wird man mal sehen. Wir haben aber gleichzeitig halt natürlich auch noch diese gesamte, selbst wenn wir die Hardware günstig genug haben, ist die KI-Seite immer noch ein hartes Stück, also so ein hartes Stück Arbeit. Auch da werden wir sozusagen, also bis wir wirklich etwas haben, was robust auf dem Feld bei einem Landwirt wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, da, das braucht auch noch eine gewisse Zeit. Da finde ich Prognosen immer schwierig, aber 2-3 Jahre reden wir da schon. Ja, also sozusagen, bis es wirklich dann auch einem Produkt an, also Produktstandard dann auch wirklich genügt. Da muss schon noch einiges passieren.
Also zwei, drei Jahre ist ja jetzt gar nicht so viel. Also wenn wir in 2-3 Jahren da sind, dann
genau, vielleicht, also für den ersten Anwendungsfall und dann, da werden wir vielleicht noch ein bisschen handarbeiten müssen und dann wird es mit jedem Jahr immer allgemeiner und immer robuster und immer besser und da gucken wir uns mal an, wie die Trajektorie dann an sich aussieht. Ja,
also genau. Das Ziel ist schon noch, sich erstmal eben auf einen Anwendungsfall zu konzentrieren und dann danach zu gucken, wie kommen wir dann zu dieser langfristigen Vision, die du anfangs beschrieben hast, wirklich sehr komplexe Systeme dadurch möglich zu machen. Wie kommen wir denn dahin?
Genau, also letztlich, also es ist schon, unsere Kerntechnologie ist schon von vornherein darauf ausgelegt, verschiedenste Aufgaben machen zu können. Also wir versuchen zu vermeiden, dass wir jetzt, also wir konzentrieren uns zurzeit auf Unkrautjäten im Market Gardening-Bereich. Da lernen wir natürlich enorm viel und da macht es total Sinn, das sozusagen wirklich mal zu einem Punkt zu treiben, wo wir sagen, okay, das ist wirklich ein Punkt, das würde ein Landwirt jetzt wirklich bei sich einsetzen und das dann auch zu tun und zu gucken, was funktioniert und was nicht. Aber wir versuchen das über eine Technologie zu erreichen, die von vornherein nicht nur auf Unkrautjäten ausgelegt ist, sondern die von vornherein auch für viele andere Anwendungsfälle dann auch geeignet ist. Und das war so ein bisschen, das ist diese Demonstration, also letztlich dieses Training durch Demonstration, was ich vorhin kurz skizziert habe. Also, dass wir letztlich dem Roboter die Aufgabe zeigen und dann letztlich aus diesen Demonstrationen der Roboter lernt, wie eine Aufgabe durchgeführt werden muss. Das ist eine Technik, das ist letztlich unsere Kerntechnologie, die wir hier entwickeln. Und wir testen wir immer wieder sozusagen auf Unkrautjäten. Also wir gehen immer wieder aufs Feld und nehmen neue Demonstrationsdaten auf und testen das wieder mit dieser Technologie und gucken es. Ne? Und das ist letztlich diese, die Hoffnung ist, wenn wir das jetzt einmal so weit hingekriegt haben, dass es dann für Unkrautjäten richtig gut funktioniert, dann haben wir so viel gelernt, dass dann die Übertragung auf einen neuen Anwendungsfall, zum Beispiel, was ich Tomaten ernte, dass die dann viel schneller funktioniert. Ja? Weil da letztlich viele ähnliche Probleme auftauchen, gerade was Robustheit, Generalisierung etc. angeht. Die Demonstrationen sehen natürlich anders aus, aber das ist eigentlich für die Kerntechnologie erstmal relativ egal. Ja?
Wie nennt man das so, Machine Learning, diese Vorgehensweise?
Also wir nennen das Behavioral Cloning, ist so das Stichwort. Also Behavioral Cloning, weil man letztlich das Verhalten eines Menschen versucht zu klonen, zu kopieren. Ja? Das ist so die Kern, das ist dann im Bereich von, wir nennen das dann Reinforcement Learning. Aber das ist so das Stichwort sozusagen, unter dem das abläuft, ja. Genau, und das machen ganz viele, also da gibt es wahnsinnig viele Arbeiten jetzt gerade, die in diesen Bereich gehen, eben weil so dieses ist genau das, was man braucht, um halt dann mal wirklich in die reale Welt dann übergehen zu können.
Ja, okay, also es geht letztendlich darum, also einen Roboter zu trainieren, der so eine Art Betriebshelfer auf dem Hof wird. Das ist sicherlich spannend für eben gerade auch so sehr vielfältige Systeme. Es ist auch spannend, eben zu gucken, wie können wir Systeme noch sozusagen mit auch soliderer Datenbasis dann komplexer weiterentwickeln. Also wie können wir durch den Einsatz von so einem Laufroboterhund, der auch die ganze Zeit wieder Daten dann aufnehmen kann, wirklich auch herausfinden, welche Pflanzen machen denn zum Beispiel neben welchen Pflanzen Sinn, was sind denn optimale Abstände, welche Unkräuter wirken sich vielleicht eben bremsend auf das Wachstum aus, möglicherweise wirken die sich vielleicht auch positiv aus auf die Bodenfruchtbarkeit, also mehr Biodiversität bringt ja meistens auch mehr für den Boden. Gleichzeitig ist ja unsere Landwirtschaft noch relativ weit davon entfernt, so komplex zu sein. Also auf den meisten Höfen sieht das einfach anders aus. Die sind sehr spezialisiert momentan. Wie siehst du denn da jetzt momentan die Relevanz von so einem vielseitig einsetzbaren Laufroboterhund für so einen ganz klassischen Landwirt?
Genau, also ich glaube, da gibt es ja sehr viele Abstufungen in dem Sinne. Also es gibt natürlich zum einen auch bei großen Landwirten auch letztlich diese manuellen Tätigkeiten, wofür es Saisonarbeiter braucht. Das ist gerade natürlich ein Gemüseanbau zum Beispiel und Ähnliches. Es gibt so ein paar offensichtliche Sachen, da können wir sicherlich reingehen. Es gibt zum Beispiel so Agrovoltaik zum Beispiel, wo man auch mit klassischen Landwirtschaftsmaschinen jetzt die nicht so gut strukturieren kann. Auch da, so, das wären eher so Spezialkulturen. Das wäre auch ein Anwendungsfall jetzt von Polybot ganz konkret. Es gibt natürlich so diese ganzen
Thematiken. Was durchaus auch relevant ist, ne? Wenn man sich jetzt auch hier gerade im badischen Raum das anguckt, welche Betriebe stehen dann gerade vor großen Herausforderungen, das sind eben oft die Spezialkulturbetriebe schon, die in den letzten Jahren wirtschaftlich es einfach echt nicht leicht hatten. Also die einerseits natürlich unter speziellen Witterungsbedingungen nochmal mehr leiden, wo es auch viele neue Schädlinge gibt, die denen das Leben schwer machen oder die dann teilweise sehr aufwendige Pflanzenschutzmaßnahmen fahren müssen, die darüber hinausgehen, auch teilweise, dass sie was sprühen können, weil da auch die Auflagen eben immer strenger werden. Ne? Das heißt, das ist sicherlich ein spannender Anwendungsfall, ja, aber vielleicht gibt es noch mehr.
Ja, genau. Also ich gebe die, also ich meine, es gibt natürlich diesen ganzen, das hast du jetzt im Prinzip schon angerissen, so dieses, diese immer strengeren Regulierungen. Also ich weiß, in Frankreich zum Beispiel hat der Verbund der Karottenanbauer Alarm geschlagen, dass bald in wenigen Jahren letztlich alle Pestizide, die für den Karottenanbau letztlich einschlägig sind, dass die bald verboten sind und sie nicht wissen, wie sie das manuell in Frankreich hinkriegen sollen, dass sie wieder die Arbeitskräfte haben und es auch viel zu teuer wäre. Das sind natürlich auch, also da kommt wieder so manuelles Jäten dann wieder ins Spiel. Das ist natürlich nochmal ein Anwendungsfall. Wir haben auch mit einem großen Landwirt, konventionellen Landwirt aus Brandenburg geredet, der hat, ich glaube, über 2.500 Hektar. Und genau, der hat das mal so schön zusammengefasst. Also der sagt, er hat das Problem, dass halt durch Wetterextreme, Dürren etc. ihm immer größere Teile seiner Ernte wegbrechen. Genau, und er hat das so schön zusammengefasst, hat gesagt, naja, also die Zukunft kann, also es muss sich was ändern, aber die Zukunft kann nicht dadurch nicht so aussehen, dass wir jetzt einen 500 PS Traktor durch einen 1000 PS Traktor ersetzen, sondern wir müssen irgendwie fundamental was neu machen, und er hat halt keine Ahnung, was das ist. Und natürlich haben wir auch keine Ahnung, ja. Und die Datenlage ist ja auch gar nicht so einfach, muss man ja sagen, in dem Bereich. Also da waren wir auch komplett naiv, ja, muss ich sagen. Aber ich glaube, also was so, ich sehe Polybot letztlich als eine Art, als eine Technologie, die eine Alternative bereitstellen kann und die wir nutzen, also die wir zumindest mal ausprobieren sollten, ob die alternative Anbaumethoden auf eine Art und Weise uns bereitstellen oder skalierbar machen kann, die zum Beispiel deutlich robuster sind. Ja? Das wäre natürlich, es wäre schon, muss man zugeben, es wäre eine Umstellung vom Anbausystem, weil letztlich Polybot wird sich erst dann lohnen, wenn er letztlich das Jahr über möglichst ausgelastet ist. Und das wird bedeuten, dass man eben nicht 200 Hektar Weizen anbauen kann, weil da hat man natürlich sehr starke Arbeitsspitzen, sondern müsste im Prinzip, damit das wirklich auf große Flächen kommt, muss man immer sagen, dafür müsste man deutlich kleinteiligere Systeme anbauen. Das wäre so fast schon ein bisschen intrinsisch angelegt. Aber gleichzeitig
der
natürlich
Druck kann würde in die andere Richtung gehen, sozusagen. Der immer
genau, der Druck würde weg der, von immer,
der Druck des,
immer
größer. Ja. Wann lohnen sich die Maschinen? Genau, geht genau.
Exakt, genau. Das, genau, es wird eine total, genau, der Druck würde genau in die andere Richtung gehen. Ja. Das ist natürlich ein Problem, weil es, genau, also so eine Umstellung, selbst wenn man zeigen kann, dass die wirklich gut und erfolgreich ist, und das muss man natürlich erstmal empirisch validieren, aber natürlich würde so ein Prozess sehr lange dauern. Aber gleichzeitig, ich glaube auch, selbst also auch für heutige Systeme und bei heutigen auch konventionellen Landwirten gibt es am Ende Aufgaben, die schon so ein Polybot zumindest im Kleinen übernehmen kann. Und wenn es halt zum Beispiel einfach Monitoring ist, Flächen ablaufen, Bodenproben nehmen, Pflanzen sich sehr genau angucken, analysieren mit einem kleinen, was ich, Labor oder ähnlichem. Auch das sind Anwendungsfälle, die man sich vorstellen kann.
Das würden dann halt vielleicht auf einem 1000 Hektar Betrieb sozusagen nicht gleich 100 von diesen Hunden rumlaufen.
Dann sind es halt einige wenige, vielleicht
zwei, drei. Ja, genau. Die dann die unterschiedlichsten Aufgaben, die halt auch dort anfallen, aber halt jetzt nicht Riesenaufgaben sind, aber zumindest den Betriebsleiter so ein bisschen halt unterstützen, ihm vielleicht mehr Daten zur Verfügung stellen. Ne? Und, und dann in Spezialkulturen, im Spezialkulturbereich, denke ich, gibt es schon momentan auch die Möglichkeit, dass da deutlich mehr eingesetzt werden könnten, ne? Weil man da auch einfach mehr händische Arbeitskraft braucht. Und so, sobald es in die Richtung gehen würde, dass so momentan ja noch sehr einfach gestaltete große Systeme komplexer werden, wird es dann auch interessant, dort vielleicht mehr solche Dorfroboterhunde einzusetzen. Und das geht ja durchaus auch schon in die Richtung, also gerade im Bereich Agroforst tut sich ja in den letzten Jahren schon einiges, also dass auch sehr große Betriebe Agroforst-Systeme anlegen. Gibt auch nicht wenige Betriebe, die mehr 100 oder 1000 Hektar bewirtschaften und anfangen damit. Jetzt natürlich auch erstmal nicht auf allen Flächen, ne, aber zumindest prototypmäßig auf einigen Flächen. Und da ist schon, also eins der Hauptthemen, wenn ich jetzt auch mit Landwirten spreche, ist, ja gut, also Bäume zu pflanzen ist die eine Sache, ne? das kriegt man irgendwie hin, aber die Hauptherausforderung oder auch die Hauptangst bei vielen ist eigentlich, okay, wie kriege ich das denn mit dem Management hin? Ne? Ich bin momentan schon so ausgelastet, wenn ich da jetzt noch lauter kleinteilige Streifen habe, wie kriege ich die denn, dafür habe ich gar nicht die passende Maschine, wie kriege ich die denn, kriege ich die denn gepflegt? Ne? Und das muss ich natürlich auch noch beweisen, inwieweit wird der Hund auf Bäume klettern können oder Kann der mit einer Teleskopstange Bäume schneiden oder?
Das gucken wir uns dann mal an. Ich meine, was, also vielleicht, genau, vielleicht gibt es da auch für andere Dinge auch dann einfach eine Drohne, ja, ja. Wenn man halt irgendwie ja. hoch dann, also es ist ja, die Zukunft wird nicht in einer Maschine liegen, sondern das wird natürlich immer eine Kombination ja. sein, aber.
Bei euch geht es ja auch um Softwareentwicklung, ja. die ist ja auch nicht so stark jetzt auf die Hardware unbedingt angewiesen, oder? Also wenn man jetzt einmal.
Genau, ja.
Sozusagen, wenn das einmal läuft mit dem Vormachen und Nachmachen, so jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, dann kann man das sicherlich auf andere Hardware auch übertragen.
Genau, ich sage mal so ein bisschen scherzhaft, das ist, was wir machen, ist so ein bisschen Farming as a Software. Ja, also wir haben halt einen sehr generellen Roboter, der erstmal grundsätzlich eigentlich alles kann, was ein ja auch ein kompletter Paradigmenwechsel ist. Also früher hieß Robotik immer, ich muss meinen eigenen Roboter bauen. Und Hardware zu bauen ist unheimlich komplex und dauert wirklich, wirklich lange. Software ist halt potenziell viel schneller. Und das heißt, ich hoffe, dass wir einfach von den Zyklen her, wie schnell wir entwickeln können, mit so einem Roboter sehr, sehr schnell unterwegs sein können und sehr, sehr schnell uns auch anpassen können auf neue Aufgaben, auf neue Umgebungen, auf neue Anforderungen. Und das alles letztlich per Update auf einen Roboter draufgespielt werden kann. Ohne dass man da groß irgendwas an der Hardware ändert. Und das wäre, genau, das wäre ein Riesenhebel. Das ist natürlich auch ein System, was sehr kleinteilig auch Daten aufnehmen kann, also wo man auch vielleicht sozusagen auch zurückgewinnen, als auch für die Forschung auch viele Daten zurückgewinnen kann, unter welchen Wetterbedingungen, Bodenbedingungen funktionieren eigentlich welche Pflanzsysteme besonders gut oder haben besonders hohe Erträge, was funktioniert nicht. Also, dass man über sowas, über solche Systeme sehr, sehr viele Daten sammeln kann, auch gerade über kleinteiligere Systeme, über die man heute vielleicht zu wenig Daten hat, um statistisch Aussagen machen zu können.
Das ist natürlich auch nicht ganz billig, solche Sensorik, ne? Und also kann
aber die sind, also wird sicherlich, also kommt ja auch darauf an, welche Sensorik man dann nutzt. Ja? Aber ich meine, die Roboter sind ja sowieso ausgestattet mit einem gewissen Grundsatz an Sensorik. Und da über visuell kann man ja schon einiges abbilden. Ja. Genau, und dann kann das auch helfen, letztlich auch so ein bisschen so ein Datenzyklus zu sein, wo man aus den Daten halt immer besser lernt, wie man eigentlich am besten anpflanzen muss und kann dann so letztlich auch viel besser auch letztlich Landwirte auch unterstützen in den Pflanzsystemen, letztlich also letztlich zumindest Hilfestellung geben, was man machen könnte, wo sich vielleicht Intervention lohnen könnte und auch Landwirte gewisse Dinge auch abgeben können, wenn sie das wollen und sagen können, okay, du kümmerst dich jetzt mal hier um die Ernte, sozusagen um den Streifen hier oder über die Streifen da hinten, die monitorst du, wählst einen richtigen Zeitpunkt aus für die Ernte und sagst mir vielleicht noch Bescheid, dass ich sagen kann, aber ansonsten habe ich vielleicht da relativ deutlich weniger zu tun, ja, und muss mir ein bisschen, kann meinen Fokus dann auf andere Sachen legen, ja, aber ja,
Landwirtschaft ist also eine der großen Aufgaben in der Landwirtschaft und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, ist ja wirklich immer genau den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Das sind natürlich unheimlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, was ist der richtige Zeitpunkt, ne? Eben Wetter angefangen, dann Reifegrad, Schädlingsdruck, aber auch wann kann dann überhaupt der Kunde kommen und das Ganze abholen und so, ne? Also da gibt es so viele Faktoren, die da reinspielen, ne? Aber das denke ich schon, dass man da einige sicherlich auslagern kann und dann sich vielleicht auf die Sache zum Beispiel konzentrieren kann. Wann kommt denn jetzt die Firma, die das logistisch abholen kann und so. Ne?
Ja. Genau.
Aber ich frage mich schon manchmal, vielleicht ist das auch ein bisschen so eine abschließende Frage, wo geht's hin? Mhm. Was ist denn dann künftig die Rolle vom Landwirt? Also könnte da auch was verloren gehen, was den Reiz ausmacht, davon Landwirt zu sein? Also ich kenne auch Leute, die sind da sehr kritisch und die sagen so, ich habe wirklich, habe auch ein bisschen Angst, wo das alles hingehen könnte. Genau, wie siehst du das denn? Was könnte künftig die Aufgabe eines Landwirtes sein oder wird irgendwann der Polybot der Landwirt und wir brauchen gar keine Landwirte mehr oder?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, im Endeffekt, also Polybot ist ja erstmal ein Versuch, letztlich auch letztlich Landwirten neue Möglichkeiten zu geben. Das ist ja das eine, also vielleicht Dinge machen zu können, die vorher mit den klassischen Maschinen halt gar nicht möglich gewesen wären. Und gleichzeitig aber auch Unterstützung zu liefern, da, also sozusagen Aufgaben zum Beispiel, wo einfach niemand, also weder der Landwirt noch Saisonarbeitskräfte noch irgendjemand, die eigentlich niemand machen möchte, weil sie einfach wahnsinnig aufs Kreuz gehen und solche Aufgaben zu übernehmen und letztlich Raum zu lassen für die Aufgaben, die die Landwirte Spaß, also denen die Spaß machen. Wir sehen das zum Beispiel im Market Garden von Nico und Macarena in der Nähe von Mannheim, mit denen sind wir viel unterwegs. Und die sagen auch, es gibt halt, also das Unkraut jäten, das nimmt wahnsinnig viel Zeit für sie in Anspruch, aber es ist nicht eine Aufgabe, die ihnen Spaß macht. Das ist eine Aufgabe, die gemacht werden muss, aber es ist nicht, wohingegen sie zum Beispiel sagen, Ernte machen sie einfach super gerne, also machen sie gerne selber, Und das ist auch fein, also ist auch gut. Also sozusagen, das ist letztlich, das ist so ein Werkzeug, ist immer eine Hilfestellung, ob man das in Anspruch nimmt oder nicht. Das ist sozusagen, das muss immer der Landwirt selber bestimmen können, und das wird immer er das letzte Wort haben, oder sie. Und genauso natürlich auch die ganze Anlage und das Design. Polybot kann vielleicht irgendwann mal, auch mal Unterstützung geben und sagen, guck mal hier, unter den Bedingungen haben wir auf anderen Höfen gesehen, könnte sich so ein Pflanzsystem eignen. Und dann sagst du halt, also ist es halt mal vielleicht mal ein Hinweis, mal ein Tipp und so. Und dann kannst du entweder sagen, ja, können wir machen, oder halt sagst, nee, stell mir aber anders vor. Ich will das so und so machen. Das ist auch gut. Ja, also, es muss vor allen Dingen immer neue Möglichkeiten geben und unterstützen. Aber es wird nicht die Kontrolle übernehmen sozusagen über den Hof oder sowas. Dafür, ich glaube, das ist noch sehr lange weg. Ja, wenn man das überhaupt je möchte. Ja.
Okay. Ist natürlich auch immer, also man, alle Arbeiten, die man outsourced, und das habe ich ja auch schon gemerkt, also selbst wenn ich was sozusagen an Angestellte oder Praktikanten oder Erntehelfer übergebe, dann verliere ich natürlich den direkten Bezug zum System und kriege auch die Informationen nicht direkt. Ne? Also manche Sachen fallen nur mir auf, ne? Die fallen vielleicht dem Angestellten gar nicht auf, weil er gar nicht sozusagen da so geübt ist, das zu sehen. Zum Beispiel welche, da habe ich jetzt irgendwas anders gemacht bei der Bodenbearbeitung und welche Beikräuter wachsen denn da jetzt? Ja? Und das kann wieder auch einen Rückschluss darauf geben, was ist vielleicht jetzt gerade ins Ungleichgewicht gekommen im System. Ne? Und das verliert man natürlich ein Stück weit. Andererseits kann man letztendlich auch vielleicht wieder dann viel systematischer auf diese Daten zugreifen. Ich kann natürlich auch sagen, okay, jetzt zeig mir doch mal die letzten 3 Jahre, wie hat sich denn die Beikrautpopulation verändert? Ne? Ich glaube, wir müssen es halt lernen, clever einzusetzen. Ne? Dann können wir auch als Landwirte auf eine ganz neue Ebene damit kommen und vielleicht noch effizienter, vielfältige und nachhaltige Landwirtschaft machen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Wieland. Hast du noch was abschließend, was du irgendwie unseren Hörern und Hörern mitgeben möchtest? Irgendwas, was hier noch auf den Lippen liegt? Oder irgendein Tipp, wo du sagst, so, hey, wenn mich das jetzt irgendwie interessiert oder begeistert, da kann ich mich noch über mehr Hintergründe informieren. Ja, genau. Gibt es da noch was, was du so abschließend unseren Hörern und Hörern mit auf den Weg geben willst?
Genau, also ja, erstmal, also nochmal vielen Dank, war wirklich ein super Gespräch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ja. Ich glaube, was sich vielleicht total lohnt, mal anzugucken, ist, also es gibt auf YouTube, und vielleicht können wir das auch in den Shownotes auch einmal verlinken, Videos so von den Unitree-Robotern oder so humanoiden Robotern von Figure und so, wo man einfach mal so ein bisschen den Stand der heutigen Technik sieht und wie beeindruckend die Systeme heute sind. Ich glaube, dann wird auch nochmal klarer, mit was für einer Geschwindigkeit dieses Feld auch wirklich vorangeht und was da plötzlich möglich wird, wo man vor ein paar Jahren noch gar nicht drüber nachgedacht hat.
Das ist, glaube ich, spannend. Und dann kann man nachts davon träumen, wie die vielleicht irgendwann auf dem eigenen Hof rumlaufen. Ne?
Genau. Da kann man sich ein bisschen besser noch vorstellen. Und wir können auch vielleicht vom Polybot auch nochmal ein Video mal reinstellen, woran wir so, dass man auch mal sieht, woran wir arbeiten. Ja.
Ich glaube, das habe ich übrigens schon gemacht in unserer WhatsApp-Gruppe, die wir jetzt begleiten zu dem Podcast haben, und dann, wo ihr auch übrigens immer Fragen stellen könnt. Also wenn ihr jetzt sagt, irgendwas heute hat mich jetzt nicht losgelassen und das ist irgendwie eine Frage, die will ich euch nochmal mit reingeben. Wir machen ja noch eine Abschlussfolge und da wollen wir auch eben euer Feedback und eure Fragen einfach mit reinnehmen. Und da habe ich einen SWR-Artikel gefunden über euch und ich glaube, da ist auch so ein kurzes Video, wo man Spot sieht. Also Polybot. Genau. Du darfst dir natürlich abschließend auch noch einen Song wünschen, wie alle unsere Gäste. Was würdest du denn gerne auf die Ackerhelden-Playlist setzen?
Also vielleicht, was ich sehr viel in letzter Zeit wieder gehört habe, kennst du das Musical Hamilton?
Nee, leider nicht.
Das ist ein... das ist so Broadway-Musical, geht es um Hamilton und seine Geschichte sozusagen. Und genau, ich mag das Musical einfach total gerne. Und also da sind viele tolle Lieder drauf, ich würde mal vielleicht für eure Playlist, ich glaube Yorktown würde ich mal draufsetzen.
Yorktown aus dem Musical Hamilton.
Oder nee, wir machen My Shot.
My
My Shot.
Shot, okay, My Shot, das hört sich spannend an, ne? Höre ich jetzt gleich auch mal rein.
Ja,
Ja,
super.
dann vielen Dank für das Gespräch, danke für deine Zeit, Wieland.
Vielen
War
Dank dir.
sehr kurzweilig und spannend, finde ich. Die 40 Minuten haben wir nicht ganz eingehalten, aber ich glaube, es war es wert. Gut.
Mega, ja. Vielen Dank. Ja, wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Dann sehen wir uns wieder. Stellt, wie gesagt, gerne eure Fragen in der Abschlussfolge. Diskutieren wir das Ganze dann nochmal. Und wir haben da auch noch einen Experten, den ich euch jetzt noch nicht verraten werde, mit dem wir das Ganze so ein bisschen auf einer Metaebene einordnen werden, was da so im Bereich Digital Farming und Robotik in der Landwirtschaft gerade so los ist. Ich freue mich auf euch und bis bald. Dann gemeinsam mit Patrick wieder. Ciao. Super, gut, dann stoppen wir das.
Recording stopped.
Sehr gut.